Heute am 31. Jänner ist der Gedenktag des Jugendheiligen Don Bosco. Er setzte sich im 19. Jahrhundert für die verwahrlosten und benachteiligten Jugendlichen, die sich als Straßenkinder verdingten, in der norditalienischen Stadt Turin ein. Don Bosco setzte sich sozialpädagogisch ein, schuf ein Oratorium und gab ihnen eine Zukunftsperspektive. Fast zwei Jahrhunderte später gibt es weltweit noch immer viele Plätze und Orte, wo es Kinder und Jugendliche nicht besser haben. Beispiele dafür sind die westafrikanischen Staaten Benin oder die Elfenbeinküste. Hier gibt es Mädchen, die schon in jungen Jahren Gewalt erfahren haben und besonders gefährdet sind. Sogenannte verwunschene Kinder, die extremer Ausgrenzung ausgesetzt sind und sehr häufig Gewalt erfahren. Jugendliche, die dann auch noch im Gefängnis gelandet sind und besonders gebrandmarkt sind. Hanni Denifer, eine aus Tirol stammende Don Bosco Ordensschwester, setzt sich genau für diese ein und das seit Jahrzehnten. Sie schildert, wie ihr Interesse für den afrikanischen Kontinent geweckt wurde.
Schon als junges Mädchen hat mich das einfach interessiert. Hat mich Afrika immer schon fasziniert, weil ich da einmal in der Schule Dias gesehen habe. Dann war ich einfach interessiert für die Arbeit in Afrika und habe mir dann habe ein Seminar mitgemacht und schließlich habe ich Pater Johann Kiesling auf dem Heimaturlaub kennengelernt und habe ihn gefragt, ob man bei ihm auch arbeiten kann. Und dann hat er sofort gesagt, ja, natürlich, wir haben genug Arbeit, ich kann kommen. Und ich gesagt, ja, ich mache jetzt gerade noch eine Ausbildung zur Altenpflegerin, wenn ich die fertig habe, dann komme ich. Und die war dann fertig in eineinhalb Jahren und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich kommen. Und dann habe ich ihm geschrieben, und ich habe aber keine Antwort mehr gekriegt. Und dann bin ich einfach geflogen. Und ich bin dann unten eh mit Verspätung angekommen. Es war alles ein bisschen kompliziert. Ich bin dann verhaftet worden in Sambia, weil ich kein Visum gehabt habe. Aber der Inlandflug, den habe ich versammt gehabt. Jetzt habe ich müssen über die Grenze am nächsten Tag mit einem Taxi. Und natürlich habe ich kein Visum gehabt nicht. Und ja, es war alles ein bisschen abenteuerlich, aber ich bin dann umgekommen in Lubumbashi. Aber der Pater Johann Kiesling hat nicht gewusst, dass ich komme. Und ja, sie haben nicht gewusst, wohin mit mir, die Taxichauffeur. Und haben sich dann gedenkt, wie sie die Adresse gesehen haben. Ja, da können sie mich nicht hinbringen. Das ist 200 Kilometer weit weg, Kasenga. Und die Straße, da fährt man 9 Stunden, so holprig ist sie. Und ja, vielleicht ist das ein Salesianer, der Pater da. Sie haben es mit zu den Salesianern gebracht und so bin ich dann hingekommen.
So kommt Hanni Denifer in den 1990er Jahren das erste Mal auf den afrikanischen Kontinent, um in der Demokratischen Republik Kongo in der Mission mitzuhelfen. Bereits seit der Kindheit kennen sie die Salesianer Don Boscos, denn in Fulpmes, ihrer Heimat, betreiben diese ein Schülerheim.
Ja, in Fulpmes gibt es viel Tourismus und viel Schmieden. Also viel Stahlwaren, Metallwarenbau, Metallbau. Ja, ich bin ganz in einer normalen Familie aufgewachsen, auch traditionell katholisch. Mein Papa ist auch Schmied gewesen und meine erste Kindheit habe ich schon beim Onkel noch auf dem Bauernhof erlebt, bis wir dann selber ein Haus gebaut haben. Ja, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Wir sind viel Skifahren gegangen. Gell? Wir haben bis zur Haustür fahren können. Und mein Papa ist auch Jäger gewesen. Und wir sind viel in die Berg gegangen mit ihm, viel auf die Berg. Und von meiner Freundin, der Vater war Bergführer. Und da haben wir wirklich also in die Berg sein, im Winter Skifahren, im Sommer Berg gehen. Das war das Schönste für mich. Und da habe ich einfach schon die ersten Gotteserfahrungen gemacht, auch in der Natur auf die Berg.
Hanni wächst mit 2 Schwestern und einem Bruder auf.
Ja, wie so der erste Funke übergesprungen ist, nicht? Dass ich eigentlich in Afrika ein bisschen mehr einsetzen möchte, habe ich trotzdem zuerst gearbeitet. Ich habe mit 17 Jahren angefangen arbeiten, nach der Ferrari-Schule, der Dreijährigen. Und ich habe bei der Lokalzeitung gearbeitet, Kontakt, die heutige Tirolerin ist. Da war dann gut der Umschwung auf die Tirolerin, die habe ich noch miterlebt. Und habe aber immer im Hinterkopf gehabt, ich möchte mal nach Afrika. Aber mit meinem Beruf, da kann ich nichts tun in Afrika. Und deswegen habe ich mir dann eben Altenpflege ausgesucht, weil das Diplom war mir noch zu lang, die Ausbildung. Ich wollte eine kürzere Ausbildung haben und dann in die Mission gehen.
Und diesen Wunsch realisiert sich Hanni Denifer.
Also ich habe ein Seminar beim österreichischen Entwicklungsdienst mitgemacht und das hat mir schon getaugt. Und dann ist der Pater Kiesling auf Heimaturlaub gekommen und hat erzählt, von seiner Mission. Und da war ich Feuer und Flamme und habe ihn gefragt, ob ich zu ihm kommen kann. Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss aber die Schule fertig machen und dann komme ich. Und so bin ich dann nach Afrika gekommen und habe unten die Don Bosco-Schwestern kennengelernt. Und ich bin dann wieder aufgehört. Letztes Mal war ich 22 Jahre, ich bin dann mit 23 wieder aufgekommen. Ich war ein Jahr unten. In der Zwischenzeit habe ich ein halbes Jahr schon im Altersheim gearbeitet. Und weil der Pater Kiesling gesagt hat, hat nein, im Herbst ist besser zu kommen wie im Frühling. Und deswegen habe ich ein halbes Jahr schon gearbeitet im Altersheim. Da haben sie mir dann die Stelle freigelassen, freigehalten. Und ich bin dann im Herbst hinunter nach Afrika. Und es war alles eben sehr abenteuerlich, weil er dann nichts gewusst hat, dass ich komme. Und wie wir dann Funkkontakt hergestellt haben von Lubumbashi zu ihm hin nach Kasenga, dann hat er gesagt, ja, er kann momentan nicht kommen. Die Straßenverhältnisse sind sehr schlecht und ich soll inzwischen zur Schwester Hildegard in die Kafubo fahren. Da sollen sie mich außen bringen. Und somit habe ich die Don Bosco-Schwestern kennengelernt. Und dann war ich mit der Schwester Hildegard unterwegs. Sie hat mir alles gezeigt von der Mission, nicht von ihren Außenstationen, die Dispensärs, die Krankenstationen, die sie gehabt haben. Und sie hat mir auch gleich angeboten, ja, sie machen jetzt eine neue Krankenstation im Busch auf, 75 Kilometer weg von der Stadt. Ich könnte da mit einer einheimischen Krankenschwester da mitarbeiten. Und das hat mir schon getaugt, gell. Dann ist der Pater Kiesling gekommen, dann war ich bei ihm 3 Wochen mit ihm unterwegs in die hintersten Dörfer, gell. Und das war wirklich auch so schön, gell. Also die Leute haben noch nie eine weiße Frau gesehen. Und ja, es war einfach alles so festlich, nicht? Und da haben wir Hennen, habe ich geschenkt gekriegt, nicht? Die habe ich bei mir auf dem Schoß gehabt in der Kirche und Angst gehabt, dass sie mich piekst, gell. Und es war eine schöne Zeit. Also so ein bisschen Afrika, das waren meine ersten Zeiten, wie ein bisschen die ersten Erfahrungen gemacht haben.
Anni Demüffel unterstützt in der Demokratischen Republik Kongo Salesianerpater Johann Kiesling. Die Infrastruktur ist mit der aus Österreich gewohnten gar nicht zu vergleichen.
Ich wollte einmal ganz einfach leben. Gell? Und wir haben kein fließendes Wasser gehabt, wir haben keinen Strom gehabt, wir haben nichts gehabt. Also wir haben meistens Wasser in einer Quelle ca. 2 Kilometer weit weg holen. Und in Kanister holen und von dem haben wir halt dann getrunken. Und das Waschen natürlich auch, gell. Wir haben in so Behälter, die waren aus Aluminium, Schüsseln, haben wir ins Gewaschen. Gell. Da haben wir hinterm, das war ein kleines Dispensär, der vordere Bereich war Dispensär und hinten waren 3 Räume. Da war mein Schlafzimmer, das von der Elisa, meine Mitarbeiterin, und dann haben wir also einen Essraum gehabt. Das waren 3 Räume. Und das WC und das Klo, also das WC und die Dusche, das war ein leerer Raum. Das WC war einfach eine Latrine, ein Loch im Beton und ein Strohdach. Und die Dusche war einfach nur, und mit einem Wellblechdach haben wir die einfach zugestellt.
Sie kehrt nach Österreich zurück, arbeitet dann in der Altenpflege. Der afrikanische Kontinent lässt sie aber nicht los. Und sie erkennt und verspürt auch ihre Berufung zur Ordensschwester.
Ich bin eben dann eingetreten. Am 24. Jänner 1993. Ja, und dann muss man natürlich zuerst die Kandidatszeit machen und dann das Noviziat in Rom, in Castel Gandolfo, war ich 2 Jahre. Und dann muss man die Profess immer erneuern, bis zur ewigen Profess. Nicht? Und vor der ewigen Profess dürfen wir nicht in die Mission gehen. Ich habe ja immer schon von Anfang an gesagt, ich würde gerne in die Mission gehen. Gell? Und ja, es hat auch die damalige Provinzoberin hat auch gesagt, es ist, wird dem nichts im Wege liegen. Ja, und dann ist einfach dann die Zeit gekommen, habe ewige Profess gemacht. Und ich habe gesagt, ich habe da viel in der Pflege gearbeitet bei den Schwestern und habe gesagt, ich möchte schon gerne auch noch mit den Jugendlichen arbeiten. Und dann habe ich dann in Stams noch direkt bei den Jugendlichen auch mitgearbeitet in der sozialpädagogischen Internat, war das dazu mal noch. Und das hat man, da habe ich noch viel gelernt. Und dann bin ich dann auf. Ich habe mir die Anfrage schreiben an die Madre. Und dann muss man ein Jahr Vorbereitung in Rom machen. Ich war dann im Generalat in Rom und habe da einen Missiologiekurs machen müssen. Und dann wird entschieden, wo man hinkommt. Ich habe mir gewünscht nach Afrika und ich bin dann nach Westafrika gekommen. Und somit bin ich dann 2006 aufgebrochen nach Westafrika.
Für die Don Bosco-Schwester Hanni Denifel geht es in die Elfenbeinküste nach Ghana, Mali und in den Benin. Zu den unterschiedlichen Projekten schildert sie.
Also unsere größten Projekte und Werke haben wir in Cotonou, da wo ich eben 6 Jahre war und da war ich zuerst eingesetzt am Markt. Da haben wir das Haus der Hoffnung, das ist ein Berufsausbildungszentrum für Marktkinder, Buben wie Mädchen. Da haben wir eben auch Bäckerei gehabt, Konditorei, Seifenherstellung und Koch haben sie lernen können. Und da war ich eingesetzt. Und ich habe dann eben für die Lehrlinge dann Praktikumsplätze gesucht. Und so habe ich viel die Buben auch betreut, die eben in Bäckereien gearbeitet haben, wo sie ja voll ausgebeutet worden sind. Aber man war machtlos, gell? Also sonst hatten sie überhaupt keinen Platz gekriegt. Und dann sind eben zwei für die Bäckerlehrlinge haben gestohlen, wo sie Praktikum gemacht haben und sind dann ins Gefängnis gekommen. Und da hat dann das Gefängnisprojekt angefangen, das dann sich langsam aufgebaut hat. Und da haben wir eben auch letztes Jahr 10 Jahre gefeiert. Und dann sind wir, das war eben so, da sind wir die besuchen gegangen ins Gefängnis. Und nachher haben wir gesehen, da sind 44 Buben und 12 Mädchen in dem Gefängnis in Cotonou. Und wir haben mit dem Gefängnisleiter geredet und haben gesagt, wir möchten für alle, nicht nur unsere zwei Buben, begleiten. Wir möchten gern alle, für alle Kinder da was tun, sie begleiten und mit ihnen Aktivitäten machen. Und der hat gesagt, ja, kommt's, die Tieren stehen in Kopfen. Und wir haben da wirklich alle Freiheiten gehabt. Und der hat sich sehr interessiert, gell, wie es steht mit den einzelnen Buben, wen kann man schon auslassen, wer ist so weit, dass er es verstanden hat, was er getan hat und dass er umdenkt, dass er es Neustart probiert und so. Da war er wirklich, da hat er uns ganz geholfen. Und ja, und wir haben einfach, ich habe dann zuerst einen Psychologen mitgenommen, einen Sozialarbeiter und so haben wir ein kleines Team gebildet, dem wir immer mehr geworden sind. Wir waren dann 9, mit mir sind wir 9. Ich bin halt in den letzten Jahren nicht mehr direkt viel vor Ort gewesen. Ich bin 3-mal im Jahr noch hingefahren und habe mit koordiniert. Er hat halt Stellvertreter gemacht, der Maurice, ein Psychologe. Und wir haben dann Kinder, wir haben dann 3 Sektoren in dem Projekt. Wir haben die Kinder im Gefängnis betreut, wir haben die Haftentlassenen betreut und dann haben wir Prävention gemacht.
Dazu kommt auch Bildungsarbeit für Eltern.
Es gibt hier unten die vielen rekomposierten Familien, die Patchwork-Familien, nicht? Und unten ist einfach das so in der Mentalität, wenn das nicht mein eigenes Kind ist, dann tue ich für das nichts. Und wenn du eine Mutter bist, dann kocht ich dem auch nichts. Sagst du, schaust, du tust selber weiter, ich habe nichts für dich. Und so kommen viele Kinder, wo einfach Eltern wieder verheiratet sind, die kommen einfach auf die Straße, weil sich niemand um sie kümmert. Und dann tun sie halt, müssen schauen, dass sie durchkommen. Dann wird halt da gestohlen und da und es wird halt immer mehr. Und sie kommen dann immer mehr in so Freundeskreise ein, wo es eine organisierte Kriminalität gibt, die Cyberkriminalität und alles Mögliche. Und wir haben uns, also die Kinder im Gefängnis zuerst einmal angenommen. Wir haben die umgekocht, die Psychologen, unsere Sozialpädagogen, Sozialarbeiter haben wir ein richtiges Team gehabt und eine juristische Assistentin. Und wir haben überall geschaut, was sie braucht. Wir haben mit den Jugendrichter, das war am Anfang nur einer, inzwischen hat fast jedes Gefängnis einen eigenen Jugendrichter. Und der hat ja dazu mal das nicht da tun. Er hat die Akten, Stirn gehabt, am Tisch liegen gehabt und hat, die sind nie angehört worden, die Jugendlichen. Die waren wegen einem Handy stehlen, waren die monatelang im Gefängnis. Und wir haben ganz viel vermittelt und wir haben ihm gesagt, ja, der Pur, das war wirklich dem, der ist eingerutscht, gell. Also der ist aber normalerweise kein richtiger Krimineller, also kein schon der einfach schon dauerhaft jetzt kriminell ist, sondern dem ist das wirklich passiert. Und so haben wir einfach einfließen lassen, was wir auch durch das Anhören von den Kindern, durch die Ermittlungen in die Familien, was wir rausgekriegt haben, gell. Was einfach der Charakter für ein Kind ist, oder? Und da haben wir viel Einfluss gehabt beim Jugendrichter, ob er den er bald wieder freigelassen hat oder eben auch nicht.
In der Elfenbeinküste kümmert sich Don Bosco-Schwester Hanni Denefel im Foyer Marie-Dominique um Mädchen in schwierigen Situationen.
Und da haben wir auch Mädchen, wir haben das Heim auch in Cotonou, aber viel größer, weil da der Menschenhandel, also der Kinderhandel ja auch ganz stark da ist, weil da ja der große Dandokba-Markt ist, das der größte Markt von Westafrika ist. Deswegen gibt es da auch so viele Kinder, die gehandelt werden. Aber es gibt sie natürlich auch in der Elfenbeinküste. Und ich habe 2 in der Zeit jetzt, in den letzten 5 Jahren, habe ich 2 Kinder von Benin wieder rückgeführt, die man in der Elfenbeinküste als Arbeitssklavinnen gefunden hat, wieder rückführen können nach Benin. Eine ist beim Vater wieder aufgenommen worden und die andere spielt es noch im Heim und macht eine Ausbildung.
Schwester Hanni Denefel erzählt dazu die berührende Geschichte über Hélène.
Die ist mit 5 Jahren, also ihr Vater wohnt in Wieder, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Wieder, in Benin, und ist Fetischeur. Noch nebenbei, er ist Fetischeur, das ist ein Zauberer, Heiler, ein Heiler. und kann nicht Französisch, er spricht nur die eingeborenen Sprache. Und seine Frau ebenfalls ist illettrée, also ist Analphabetin. Und die Kinder, sie war dann 5 Jahre alt und ein Onkel hat gesagt, der schon in Cotonou gelebt hat, du, ich nehme deine Tochter, die Älteste, und die darf bei mir in die Schule gehen. Und der hat sie dann mit nach Cotonou genommen, aber hat sie nicht in der Familie gehalten, sondern hat sie verkauft nach Abidjan. Und da gibt es Gemeinschaften, beninische Gemeinschaften, nicht? Die sind oft, tun sie sich ja in Stadtvierteln zusammen, ein bisschen, die aus dem gleichen Land kommen. Und da waren beninische Familien und da haben sie hinverkauft. Und da hat sie dann gearbeitet. Und man hat sie dann mit 8 Jahren, ist in Abidjan sein Sozialarbeiter auf sie aufmerksam geworden, auf das Kind. Und haben sie da einmal rausgeholt und haben sie zum Service de Protection d'Enfant. Also, da gibt es so ein Service, der sich kümmert zum Kinderschutz. Und da haben sie dann, wollten sie das Kind eigentlich wieder zurückbringen nach Benin. Und wie ich hingekommen bin, und sie haben einen Onkel, eine Nummer gehabt, und der Onkel ist dann gekommen, und er hat aber so Angst gekriegt, dass er gleich wieder angehaut ist am nächsten Tag. Weil er gemeint hat, ja, man spürt nein, weil er ja was Illegales getan hat. Ist ja verboten, schon gesetzlich verboten in Benin seit 2006, dass Kinder gehandelt werden dürfen oder dass sie auch außerhalb von der Familie leben dürfen. Das ist verboten worden gesetzlich 2006. Auf jeden Fall hat man festgestellt, ja, das ist wirklich ein verkauftes Kind, das kehrt nach Benin zurück. Und der Onkel ist wieder angehaut und dann hat er den Kontakt komplett abgebrochen. Also immer, wenn sie angerufen haben, hat er einfach nicht mehr angehabt. Und ich bin dann hin in das Service Sozial und habe mir vorgestellt, dass ich jetzt da die neue Leiterin von einem Kinderschutzzentrum bin. Wenn Sie Kinder haben, wir haben noch Platz im Heim. Ich wollte das einfach ein bisschen publik machen, weil wir haben dazu mal viel Plätze frei gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, Sie, und hat auch erzählt von meiner Arbeit in Benin, und dann hat er gesagt, ja, Sie haben gut wieder ein Kind da aus Benin, aber Sie finden die Eltern nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein gutes Team in Benin, die suchen mir die Eltern. Und schon die nächste Woche haben wir die Eltern gefunden gehabt. Ich habe meinen Sozialarbeiter hingeschickt und der hat die Eltern gefunden. Ja, wir brauchen eine Geburtsurkunde, wir brauchen Fotos, dass das wahr ist, dass das wirklich die Eltern sind. Der Vater, die haben keine Geburtsurkunde, die haben die zwar nicht ausstellen lassen, aber haben sie nie angeholt. Jetzt ist die, in dem, wo sie geboren ist, auf der Geburtsstation, ist die liegen geblieben und die ist einmal geschlossen gewesen und die Dokumente sind alle in die Gemeinde gekommen. Jetzt ist meine Sozialarbeit in die Gemeinde gegangen und hat jahrelang durchgeblättelt, ob man nicht den Namen für dem Kind findet. Und dann haben wir gewusst, sie ist 2007 geboren, weil eine Nachbarin hat gewusst, also ein total super Sozialarbeiter, der kann so viel außer, der findet so viel außer. Und von einer Nachbarin hat er da gefragt, dass das Kind im Juli 2007 geboren ist, weil ihr Kind gleichzeitig geboren ist. Und somit hat er dann das gefunden, hat im richtigen Jahr gesucht, im richtigen Monat und hat das gefunden, haben wir die Geburtsurkunde gehabt. Und dann haben wir alle Beweise gehabt, dass das Kind wirklich von Benin ist und dass das die Eltern sein.
Damit hat aber die Story um Hélène noch kein Happy End.
Ja, und was aber, man fragt sich ja, nein, was ist das Beste für das Kind? Gell? Ist es gut, wenn es wieder zurückkommt in die Familie? In eine Familie, wo sie die Sprache nicht mehr kann? Das Kind hat ja die Fongbe, die Sprache, hat die nicht mehr gekannt. Er war inzwischen 11 Jahre alt. Und inzwischen, wie sie das herausgefunden haben, dass das Kind nach Benin gehört, gell? 3 Jahre lang haben sie es einer anderen Frau, dass sie auf das Kind schaut. Und die haben es nicht einmal in die Schule geschickt. Das Kind ist 3 Jahre lang noch weiterhin ausgebeutet worden als Hausmädchen. Und wie ich das Kind holen wollte, sobald wir alle Dokumente gehabt haben, hat der Direktor dann gesagt, ja, Mai, sie hängt so an der Familie, lass mal sie noch ein bisschen in der Familie. Und die wollten mir das Kind nicht mehr geben. Und die wollten weiter das Kind ausbeuten. Und ich habe ein paar Mal nachgefragt, dann hat er mich schon ganz angefahren, hat gesagt, ich soll jetzt einmal Geduld haben und mich nicht mehr melden, wenn sie die Papiere beieinander haben, das braucht, damit man das Kind überführen kann, dann melden sie sich. Und es ist über ein halbes Jahr vergangen und dann habe ich das einmal am anderen Direktor erzählt und dann hat er einmal nachgefragt und dann habe ich das Kind gekriegt. Jetzt war die bei uns im Heim. Aber natürlich, ich wollte unbedingt, dass die Übergabe von einem Kind schon früher stattfindet, damit sie das neue Schuljahr schon in Cotonou mitmachen kann. Weil ich habe schon das arrangiert, dass sie im Heim aufgenommen wird, in Cotonou und dass sie dort in der Alternativschule machen kann, damit sie lesen, schreiben lernt und dann einen Volksschulabschluss macht und dann eine Berufsausbildung kriegt. Das war schon ausgemacht und das war schon in Ordnung auch mit meinen Mitschwestern von Cotonou. Und ich habe das Kind aber nicht gekriegt. Und inzwischen hat das neue Schuljahr schon wieder angefangen und ich habe sie dann erst im November gekriegt. Von März, wo wir schon alle Dokumente gehabt haben, bis zum November haben wir erst dann das Kind gekriegt. Und dann war es natürlich zu spät. Wir haben sie dann trotzdem dann einmal bei der nächsten Gelegenheit, da muss die Ministerin muss unterschreiben, dass ein minderjähriges Kind über die Grenze kann. Gell? Aber der eine Direktor, der war voll super, gell? Und der hat uns das gleich ausstellen lassen von der Ministerin, der hat gute Beziehungen gehabt. Und somit haben wir dann bei der nächsten Gelegenheit ist dann eine Schwester nach Benin und hat das Kind mitgenommen.
Die 14-jährige Hélène, eins von vielen Mädchen, die ohne behütetes Zuhause aufwachsen. Mittlerweile hat sie Kontakt zur Herkunftsfamilie. Ihr Vater besucht sie manchmal, aber zurück möchte sie nicht mehr.
Entweder sie wird Schneiderlehre machen oder Friseurin, aber wahrscheinlich eher Schneiderin. Also sie ist jetzt noch im zweiten oder im dritten Schuljahr, gell, für die Alternativschule und macht jetzt den Volksschulabschluss. Ich glaube, in der zweiten Klasse ist sie heuer.
Hélène als Beispiel für viele Kinder am afrikanischen Kontinent, die von Verhältnissen wie bei uns nur träumen können.
Zwar kann man den Kinderhandel wirklich nur ganz minimal einschränken, aber durch die Zentren, die es gibt, die Auffangzentren, wo man dann, bei uns kommen echt viele Kinder ein. Nicht? Wir haben jetzt ja 75 Kinder und in Abidjan sind es 20, aber entwickelt sich sehr viel und es gibt ja immer wieder neue Gesetze, gell? Zum Schutz von Frauen, zur Protektion, also zum Schutz von Frauen und Mädchen. Da ist auch gut, in der Elfenbeinküste ist 2015 der neue Kodex rausgekommen. In der Elfenbeinküste sind sie ein bisschen später dran, wie in Benin, immer ein bisschen hinten dran. Da war es 2019, ist das in Kraft getreten. Aber es ändert sich was und das Bewusstsein wird ja gebildet. Es gibt viel Kampagnen, nicht? Und die Frauen wehren sich auch immer mehr und auch junge Mädeln. Also es ändert sich schon was, man merkt es schon.
Am heutigen 31. Jänner stellt der Verein Jugend eine Welt das Schicksal und die Situation von Straßenkindern in Ländern des Südens, wie die in der Sendung genannten aus Westafrika, besonders in den Mittelpunkt der Betrachtung und Thematisierung. Alle Informationen dazu auch im Internet unter www.jugendeinewelt.at. Warum dieser Fokus so wichtig ist und auch die Hilfe für die Kinder und Jugendlichen schildert Don Bosco-Schwester Hanni Denifel, die davon für ihre Projekte im Benin und der Elfenbeinküste profitiert.
Also ich denke schon, dass es schon in der Aufgabe ist, Gott, wir sind ja in der Kinder- und Jugendarbeit, wirklich Kinder auch zu schützen. Sie haben einfach das Recht, weltweit gleich behandelt zu werden. Und auch da, wo es eben noch Kinderhandel gibt, Missbrauch von Kindern und so weiter. Dass wir da einschreiten, ich glaube, das ist schon okay. Das glaube ich schon. Die Kultur, natürlich, sie haben ja eine tolle Kultur, also wenn man schon denkt, allein von der Kleidung her, von den kulturellen die Tänze, die sie haben. Sie haben ganz viel Werte auch, gell? Und normalerweise das Familienkonstrukt, das sie haben, nicht, dass sie zusammenhalten. Das war halt vorkolonial, weil seit der Kolonialzeit bröselt das sehr stark, gell? Oder gibt es das auch nicht mehr so. Aber was eben gute Kinderrechte anbelangt und ein Kind entwickelt sich auf der ganzen Welt gleich, hat die gleichen Gefühle und hat einfach auch das Recht, gut aufzuwachsen. Und das überall. Und da finde ich, also da, das sagt man einfach mal Gerechtigkeitssinn, da muss man schon was tun. Und da kann man sich schon einsetzen. Und da mache ich auch nicht die Augen zu, gell?